Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo es heißt, Hitze ist das neue Regenwetter. Denn die Temperaturen klettern ja jetzt ab und zu mal auf 30 oder sogar bis auf 40 Grad hoch. Und da ist die Freude am sommerlichen nach draußen gehen, ja bei mir zumindest so antiproportional zum steigenden Quecksilber, was da sinkt. Und da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden, welche 15 Serien im Monat ihr im Juli vielleicht nicht verpassen wolltet, wenn ihr dann einfach mal drinnen sein möchtet. Mein Name ist Esther Stroh und wie so häufig sitze ich mit meinem Co-Serienliebhaber und Kollegen Max Wieseler hier vor den Mikros, um das neue Streaming-Programm des Monats für euch auszuloten. Hallo Max.
Hallo, gefühlt sind schon 50 Grad im Podcast-Studio gerade. Es läuft schon, aber...
Es läuft schon runter. Wir versuchen, die Tropfgeräusche zu reduzieren.
Das machen wir natürlich gerne für euch.
Ich habe ja am heißen Wochenende meine Rollos runtergelassen, bin nur rausgegangen, wenn ein Badesee oder ein klimatisierter Kinosaal in der Nähe war. Wie sieht's bei dir aus? Ab welchen Temperaturen wagst du dich nicht mehr aus dem Haus, wenn du nicht musst?
Ab allen.
Du bleibst generell drinnen. Okay. Na gut, wir werden jetzt auf jeden Fall für euch rausfinden, was sich hoffentlich lohnt im Juli, damit auch ihr schön drinnen bleiben könnt. Wenn ihr uns schon länger zuhört, kennt ihr das Spiel bestimmt. Immer am Monatsanfang wühlen wir wie die Trüffelschweine im umfassenden Programm der Streamingdienste und suchen für euch raus, welche Serien aus dem Programm von Netflix, Amazon, Disney+, Apple, HBO Max und den öffentlich-rechtlichen Mediatheken die sind auch nicht zu vernachlässigen, diesen Monat vielleicht einen Blick lohnt. Und diesen Monat sind wir wieder auf 15 ausgewählte Titel gekommen, im Gegensatz zum letzten, wo wir ein bisschen enttäuscht waren, dass die Angebote nicht ganz so groß waren. Aber ich meine, hat auch gereicht. Ne? Wir sind auch bis zum nächsten Monat gekommen.
Und dieser Monat ist sogar für Sci-Fi-Fans sehr, sehr spannend. Ich glaube, fünf Sci-Fi-Serien haben wir mit in der Liste.
Also einfach im Kopf ausklinken in fremde Welten und dann funktioniert das schon im Sommer, meinst du?
Ja.
Ihr findet die ganzen Titel natürlich wie immer am Ende mit Datum und Streamingdienst auch nochmal in den Shownotes, damit ihr nochmal nachlesen könnt, wie hieß das nochmal, wann startete das und bei welchem Streamer war es. Und genau, wenn ihr dann noch genaueres wissen wollt als nur den Titel, ihr könnt natürlich einfach die Liste lesen, dann hört uns einfach in der nächsten Podcast-Stunde zu. Und da schauen wir jetzt uns das genauer an. Nach diesem kurzen Sponsoring-Hinweis erfahrt ihr die Highlights.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV-App auf deinem Handy oder Smart TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta TV Smart Stream mit Werbung oder den Magenta TV Mega Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So Max, wir starten direkt mit ein paar Superhelden in den Juli.
Oh ja.
Und ich weiß noch, dass du vor, war das erst ein Jahr her? Das
zwei.
Ist zwei schon wieder, das kommt mir erst wieder ein Jahr vor. Da hast du geschwärmt und gesagt, das ist eine Serie, die man gesehen haben muss. Und viele haben sie wahrscheinlich trotzdem noch nicht auf dem Schirm, weil sie natürlich, das ist immer so die Einschränkung, bis sich alle an was Animiertes rantrauen, da muss erstmal ganz viel passieren.
Ja, einfach mal über den Schatten springen. Genau, X-Men 97 oder 97 kommt zurück mit Staffel 2 bei Disney+. Über zwei Jahre hat es jetzt gedauert. Und leider, wie du schon sagst, immer noch ein Geheimtipp. Also das ist eine X-Men-Animationsserie, die quasi ein Sequel zur Cartoon-Serie aus den 90ern ist. Die habe ich aber selbst nicht gesehen. Von daher hat es mich auch, bin ich trotzdem reingekommen in die Serie. Und die sieht nicht nur verdammt gut aus mit ihrem Mix aus so Retro-Ästhetik und moderner Animation, sondern ist halt auch hervorragend geschrieben. Und von Staffel 2 konnte ich schon die ersten 4 Folgen sehen. Und ich kann nur sagen, kein Marvel-Fan sollte dieses Schmuckstück sich entgehen lassen. Also Staffel 2 macht jetzt auch so eine neue Handlung auf. Die hat so eine eigenständige Handlung, die sich im Finale von Staffel 1 schon angekündigt angekündigt hat. Ich spoilere euch jetzt einfach, egal ob ihr es geguckt habt oder nicht. Also in Staffel 2 geht es um den ikonischen Comic-Bösewichte Apocalypse.
Kennt man ja auch, wenn man die Realfilme gesehen
Nein.
hat, gespielt von Oscar Isaac.
Nein, kennt man nicht. Und es geht um ihn und die durch Zeit und Raum verstreuten X-Men. Und dadurch sind die ersten Folgen wie so eigenständige kleine Minifilme, die sich in unterschiedlichen Zeitebenen einsortieren. Da haben wir einmal so eine dystopische Zukunft, wo dann Cyclops und Jean Grey versuchen, das Schicksal ihres Sohnes zu ändern, dessen Bestimmung es ist, zum zeitreisenden Cable zu werden. In der Gegenwart sind die X-Men alle weg und die verbliebenen Mutanten werden dann so mit den gesellschaftspolitischen Auswirkungen der Ereignisse aus der ersten Staffel konfrontiert. Und dann gibt es zum Beispiel ein komplett neues Team, da ist auch der Vorspann anders in der Folge. Die X-Force, die dann von der US-Regierung sanktioniert für Sicherheit sorgen soll.
Da sollte es auch mal einen Film geben, der dann abgesagt wurde.
Genau. Und das Spannendste ist, es geht noch zurück ins alte Ägypten 3000 vor Christus, wo dann Magneto und Charles Xavier unter anderem zu verhindern versuchen, dass der aufständische Sklave und der erste Mutant überhaupt Ensabanur seiner Bestimmung folgt und zu Apocalypse wird. Also sie versuchen...
Kommt mir bekannt vor.
Ja. Und mit die, das ist so eine Doppelfolge in Ägypten und mit der hat mich die Staffel dann komplett wieder eingenommen, weil wir hier so eine ganz toll geschriebene, spannende und tragische Origin-Story von diesem Bösewicht bekommen, der auch nochmal deutlich macht, wie schrecklich Oscar Isaacs Version war in dem Film.
Weil er so cool ist oder weil er so richtig unheimlich ist oder?
Nee, einfach wie die ganze Geschichte geschrieben ist. Und er sieht auch nicht so schlimm aus. insgesamt sind das 9 Folgen in Staffel 2. 3 gibt es zum Auftakt am 1. Juli. Und der Rest erscheint dann wöchentlich bis zum 12. August. Also alle Marvel-Fans, das könnte vielleicht ein großes Highlight werden dieses Jahr. Mal schauen.
Waren es bei der ersten Staffel auch nur so 19 Folgen? Ah, okay. Da, ich weiß noch, ich habe in die Ursprungsserie dann deshalb mal reingeguckt, weil ich dachte, vielleicht muss ich ja erstmal in die erste Serie rein. Die sieht auch alt aus, aber ich gestehe, ich bin dann auch nicht reingekommen, dass ich so weitergeguckt habe. Aber ich habe wirklich von vielen gehört, dass sie sehr gut ist. Ja. Also, wo ich auch die X-Men-Filme eigentlich liebe. Na gut, Staffel 2 ist da, mal gucken, wie viele Staffeln noch kommen müssen.
Mindestens 2, bis Staffel 4 ist schon bestellt.
Oh, okay, das ist ja sehr auch schön.
Die sollen dann jetzt auch nicht alle 2 Jahre kommen, sondern ein bisschen schneller.
Na, wenn sie immer nur 10 oder 9 Folgen haben, dann kann man es doch auch im Jahrestakt schaffen.
Genau.
Sehr schön. Also Staffel 2, direkt am 1. Juli ist sie da. Also heute zum Ausstrahlung dieses Podcasts könnt ihr sie schauen. Und ebenfalls am 1. Juli kommt eine
noch
bessere Serie zurück und gleichzeitig neu. Es ist ein ganz verzwicktes Phänomen, was wir hier haben. Denn wenn ihr uns schon länger zuhört, habt ihr sicherlich schon mitbekommen, dass wir die Serie Interview with the Vampire lieben. Staffel 1 war großartig, Staffel 2 hat noch eins draufgesetzt, wo man dachte, was passiert hier gerade? Und jetzt kommt eine dritte Staffel, die aber gleichzeitig im Vorspann sich anders nennt, nämlich The Vampire Start. Und das versteht man, glaube ich, nur, wenn man in die Serie erst richtig reinguckt, dass es einerseits schon an die Erzählung anknüpft, die wir kennen, und gleichzeitig aber ein Perspektivwechsel drinsteckt.
Hängt ja auch mit der Vorlage zusammen.
Genau. Die ersten 2 Staffeln haben ja das Buch von Anne Rice in 2 Staffeln einfach aufgesplittet und dann erzählt. Und jetzt haben wir ein neues Buch, und beziehungsweise sie hat eine ganze Reihe geschrieben, ne? die Vampir-Chroniken. Und jetzt hatten wir Staffel 1 so richtig stark, blutig, emotional, verheerend, hat uns mitgenommen. Dann hatten wir Staffel 2, die mich zumindest in so ein total geniales Story-Schleudertrauma gesteckt hat, in dem Perspektiven und Erzähler auf einmal neu bewertet werden mussten, die uns diese Geschichte vortragen. Also ganz großes Serienkino, was wir hier miterlebt haben. Und ich habe jetzt auch die ersten Episoden von der dritten Staffel, beziehungsweise von The Vampire Lestat schon sehen können und kann euch verraten, ihr sollt es nicht glauben, Staffel 3 erfindet das Rad noch einmal neu und macht das auch nochmal ganz anders, aber so faszinierend, dass man sofort drin ist. Das fängt schon mal damit an, dass die Serie mit sich selbst halt so ein bisschen auch spielt, was kriegen wir da jetzt eigentlich zu sehen? Und das ist natürlich, wie der Titel, Zusatztitel oder ein Alternativtitel sagt, der Vampire Lestat selbst. Also eine eigentlich Nebenfigur aus der Ursprungsserie, die uns jetzt erzählt. Lestat de Lioncourt, wie er mit vollständigem Namen genannt werden darf, wird zur Hauptfigur erhoben. Natürlich immer noch gespielt von dem grandiosen Sam Reed, der das ganz, ganz toll macht. Der ist mittlerweile Leadsänger einer Rockband namens The Vampire Lestat, die auf der Bühne ein Vampir-Dasein sozusagen als Persona dieser Band vorspielt, was die Menschen dann natürlich nicht glauben, die zu den Konzerten gehen, obwohl es ja stimmt, dass der Leadsänger ein Vampir ist. Wir haben also einen Vampir, der als Mensch einen Vampir spielt in dieser Serie. So könnt ihr euch ungefähr die verschachtelten Gehirngänge dieser Serie vorstellen.
Und das finden Vampire nicht so geil.
Nee, obwohl auch seine Bandmates ja nicht mal wissen am Anfang, dass er wirklich ein Vampir ist.
Die denken, das sind Drahtseile, an denen er immer hochschwebt über die Bühne.
Genau. Und es spielt jetzt zeitlich nach der Veröffentlichung des Bestsellers Interview mit einem Vampir. Also der Journalist Daniel Malloy, der in den ersten zwei Staffeln einen gewissen Louis nach seinem Leben befragt hat, hat jetzt ein Buch veröffentlicht, das groß rausgekommen ist, das ein Bestseller geworden ist. Und jetzt begleitet er aber als nächstes Lestat selbst auf seiner Tour, um so ein bisschen auch ihm zu helfen, seine Geschichte zu erzählen. Und das tut er aber nicht wie ein Interview, wie wir es bisher hatten, so ein Journalisten erzählt was und der Journalist schreibt es auf, sondern mit einer Schallplattensammlung, auf die er seine ganze Geschichte dann irgendwie aufgenommen hat. Und dann kriegen wir das irgendwie so rückblickend präsentiert, dass man sozusagen sagen, jetzt haben wir hier die B-Seite von der, weiß ich nicht, 22. Schallplatte, die jetzt gerade aufgelegt wird.
Es ist ein bisschen kompliziert. Es sind quasi so zwei Interviews. Ne? Mhm. Auf der einen Seite gibt es diese Interviews mit Daniel Malloy, wo er ihn mit der Kamera...
Da ist auch noch so manchmal schwarz-weiße Bilder drin. Da läuft jemand mit quasi so als Konzertdoku.
Genau. Und dann halt noch dieses übergeordnete, diese Autobiografie von Lestat de Lioncourt in 111 Alben.
Genau, die am Anfang versteigert wird sozusagen, dass man da rankommt. Da weiß man nicht, wo es da
ist. Das ist ja noch diese Rahmenhandlung aus der postapokalyptischen Zukunft vielleicht heraus, wo diese Versteigerung ist.
Das klingt jetzt erstmal kompliziert, ist es aber gar nicht so sehr, denn am wichtigsten ist einfach zu wissen, Lestat ist jetzt der Erzähler und der ist sauer und will jetzt korrigieren, was vorher so über seine Person verbreitet wurde. Unter anderem von einem gewissen Louis de Pont-du-Lac und von einem gewissen Amand, die auch hier wieder eine Rolle spielen dürften. Und neu hinzu kommt noch eine Figur namens Gabriella, gespielt von Jennifer Ehl, die ich vor allem aus der BBC Stolz und Vorurteil Verfilmung kenne, was ich mir immer noch...
Hier wird's auch romantisch.
Ja, anders. Die haben ein kompliziertes Verhältnis, denn sie war seine menschliche Mutter. Mhm. Er ist aber gleichzeitig ihr Vampirvater, weil er sie verwandelt hat. Mhm. Und dann kommt es da auch noch zu Techtelmechtel zwischen den zwei. Dann fragt man sich, was geht hier gerade ab?
Aber man sollte die Handlung nicht hinterfragen. Es geht bei Lestat, geht es um Gefühle.
Genau, da ist ganz viel, wenn man dieser atemberaubenden Serie folgt, passiert viel. Es ist wild, bunt, erratisch. Und ich sag mir immer selbst, ich habe es noch nie erlebt, dass eine Serie so stark eine Persönlichkeit von einer erzählenden Figur eingefangen hat. Mhm. Also wie wir Lestat kennengelernt haben in den ersten zwei Staffeln, ist jetzt auf einmal diese Serie, die wir vorgesetzt bekommen. Und das fasziniert mich jede Woche aufs Neue. Ich kann immer die neue Folge kaum erwarten, dass jetzt endlich mal eine neue kommt.
Dass sie auch so viel neu kontextualisiert, dass sie sagt... Erinnert ihr euch nicht, dass er die ganze Zeit Narben an der Brust hatte? Nein, er hatte in den ersten zwei Staffeln keine Narben, aber in der Realität hat er Narben auf der Brust.
Wer das nicht erzählt hat, warum soll das so sein? Genau. Und da kann dann schon mal so eine verrückte Szene kommen, wie dass er sein Konzert gibt, auf der Bühne steht, da sein Punkrock spielt vor hunderten Menschen und auf einmal hält er die Zeit an und fliegt so übers Publikum direkt vor einen gewissen Gast, dem er dann ins Gesicht seine Rockhymne brüllt, um zu sagen, du hast mir das angetan. Und man muss es einfach miterleben, das ist ganz großartig.
Oder wenn er auch selber Erinnerungen verfälscht, die dann plötzlich wie so ein Musikvideo abgespielt werden.
Ja.
Und dann später halt so das Trauma sich bahnbricht, was wirklich passiert ist. Und das Wahnsinn.
Wahnsinn einfach. Wir konnten es natürlich noch nicht in unser Halbjahresranking, was euch vielleicht nächste Woche erwartet, mit reinnehmen. Aber das solltet ihr schon mal auf den Zettel schreiben. Serienschöpfer ist tatsächlich wieder Roland Jones, der ja schon die ersten zwei Staffeln ins Leben gerufen hat. Dass dann jemand als Person so nochmal völlig neuen Ansatz wählen kann, finde ich echt stark, dass er das hier weiterführt. Nicht verpassen, ich lächze nach mehr. Es sind 7 Folgen insgesamt in dieser dritten Staffel, beziehungsweise in The Vampire Lestat. Und wenn ihr Fantasy und Horror und alles als Genre-Mix Musikfilm mal auf völlig neuer Weise erleben sollt, dann guckt euch das an. Achso, bei Magenta TV, habe ich das dazu gesagt?
Jetzt haben wir es gesagt,
jetzt
bei Magenta TV.
Unbedingt bei Magenta TV schauen. Ab dem 1. Juli ist es soweit. So, dann gehen wir jetzt aber weiter zum nächsten Streaming-Dienst, aber bleiben immer noch beim 1. Juli, genau. Was kommt denn dazu Amazon Prime, Max?
Da kommt Elle. Das ist die Prequel-Serie zu Natürlich Blond mit Reese Witherspoon, aber die Serie ist ohne Reese Witherspoon. weil wir hier ihr als Teenagerin folgen. Ich liebe den ersten Film. Noch mehr liebe ich die Musical-Adaption von Natürlich Blond. Aber ich hatte auch einige Bedenken bei dieser Prequel-Serie. Ich glaube, vor 2 Jahren haben wir mal da kurz drüber gesprochen, als wir den Prequel-Serien-Podcast hatten.
Ja.
Genau, ich wusste nicht so ganz, was soll ich davon halten, weil das hier spielt einige Jahre vorher, bevor Elwoods an der Harvard-Universität Jura studiert. Und jetzt ist es so mehr so eine Teenie-Komödie. Aber so viel kann ich sagen oder vorwegnehmen, ich habe die erste Staffel jetzt komplett gesehen und sie hat mich doch sehr positiv überrascht.
Okay, also spielt wirklich eine Highschool dann?
Genau, ich kann ja mal sagen, worum es geht. Es spielt im Jahr 1995, also 5 bis 6 Jahre vor dem ersten Film.
Mhm.
Genau, und Elle Woods ist hier jetzt frisch 16 Jahre alt geworden, liebt ihr glamouröses, pinkes Leben in Beverly Hills. Doch eines Tages bricht dann alles in sich zusammen, weil ihr Vater einen beruflichen Fehltritt hat. Er ist Schönheitschirurg und hat die Nase eines Promis vergeigt, einen Nosejob verpatzt und die Familie Woods muss jetzt untertauchen und nach Seattle umziehen.
Okay.
Genau. Und sie kriegt dann erstmal noch ein neues Hündchen namens Bruiser. Das ist aber natürlich nur ein kleiner Trost dafür, dass sie ihr ganzes Leben jetzt und ihre besten Freundinnen und ihren Schwarm Hot Josh aufgeben muss. Und so findet das quirlige Fashion Girl dann, was jetzt immer pink trägt, sich im tristen Seattle ein, wo es 160 Tage im Jahr regnet und Jugendliche eigentlich ausschließlich graukarierte Kleidung tragen. genau, und da besucht sie dann die Rainier West High, wo sie mit ihrer bunten und freudigen Art erstmal als Außenseiterin gilt, so als naives Blondchen aus L.A. abgestempelt wird, bis dann ihre neuen MitschülerInnen mit der Zeit erkennen, dass ihre Vorurteile falsch sind und die Loyalität, Freundlichkeit, Aufrichtigkeit und der Scharfsinn von Elle Woods den lernen sie dann zu schätzen.
Mhm.
Genau, und zuallererst muss ich sagen, Hauptdarstellerin ist Lexi Mindtree. Die habe ich vorher gar nicht gekannt.
Sagt mir auch gar nichts der Name.
Ist, glaube ich, auch ihre erste große Rolle. Und die verkörpert Elle Woods wirklich wahnsinnig gut mit ihren ganzen Ticks und Marotten. Und sie sieht auch aus wie eine junge Reese Witherspoon. Das ist manchmal echt uncanny teilweise. Und wenn ihr klassische Teenie-Komödien und den Natürlich Blond-Film mögt, dann solltet ihr auf jeden Fall reinschauen. Weil im Prinzip nimmt die Serie den Tonfall und auch so die wichtigsten Storybeats des Films und adaptiert das in so einem neuen Setting mit Vibes einer 90er-Jahre-Teenie-Komödie. Also so auch wie die Handlung abläuft, da gibt es sehr viele Muster, die dann auch von dem Film einfach übernommen werden. Und im Kern ist das aber immer noch die Essenz von Natürlich Blond. Elle Woods findet sich in einem neuen Umfeld wieder, nicht mehr in Harvard, sondern in Seattle, an das sie sich aber nicht anpasst, sondern sich selbst treu bleibt und stattdessen ihr Umfeld sich anpassen muss.
Farbe ins Leben der anderen bringt.
Genau. Ist ein bisschen wie Wednesday auch, ne?
Hm.
Da haben wir doch auch Pink und...
Das ist nur umgekehrt.
Oder ein bisschen Glinda ist auch dabei.
Ja,
ne?
Ja, okay.
Genau, und natürlich hier gibt's dann natürlich auch noch ein bisschen mehr Teenie-Gefühlschaos als in Natürlich Blond, dem Film.
Heißt der Freund wirklich Hot Josh?
Ja.
Okay, okay.
Hier ist es nicht Warner Huntington der Dritte, sondern Hot Josh.
Okay, okay.
Genau, und zum Cast noch eine Sache. In einer Nebenrolle ist dort auch der kürzlich im Februar erst verstorbene James Vanderbeek in seiner allerletzten Rolle zu sehen.
Oh.
Der später so ein Bürgermeisterkandidaten.
Dawson's Creek.
Genau.
Dawson.
Insgesamt sind es 8 Folgen. Und die kommen alle auf einen Schlag. Du zuckst mir die Schulter.
Mich musst du nicht fragen, ob da 8 Folgen kommen, das weiß ich nicht.
Ich muss einfach überlegen, habe ich 8 Folgen gesehen oder 10?
Ich frage mich eher, ob ich vorher den Film nochmal gucken muss, weil ich habe den zwar einmal gesehen, aber es ist sehr lange her. Und wenn du sagst, da werden jetzt auch so Storybeats zitiert, ist es dann günstig, den vorher nochmal zu schauen? Hast du das getan?
Nee, aber ich glaube, man kann auch einfach die Prequel-Serie sehen. Dann vergleicht man nicht so viel und weiß, ach, das ist angelehnt an das. Ach, hier ist es kein Gerichtsprozess, sondern eine Rede in einer Schulaula, wo dann ein vielleicht Verbrechen aufgeklärt wird. Und
okay, okay. Na, mal gucken. Also denkst du, das wird so die Leute abholen, die jetzt nach Off-Campus ein neues Loch haben, wo sie sagen, ich will ein bisschen Romantik wieder bei Amazon haben?
Nee, ich glaube, denen ist die Serie nicht hart genug, oder? Also das ist jetzt nicht so Max and Hall oder so, dass jetzt auch irgendwie alles groß dramatisch und heiße Romantik oder so irgendwas ist. Das ist schon eher so eine
90er-Jahre-Teenie-Komödie, okay,
ne? So 10 Dinge, die ich an dir hasse oder Mean Girls wird auch ein bisschen zitiert.
Und das ist eigentlich eine gute Unterhaltung für den Sommer, sowas leicht Fluffiges, wo man sagt, ach ja, ich schaue jetzt mal ein bisschen was Romantisches.
Leicht fluffig, ein bisschen Pink in euer Leben bringen.
Die Farbe ist ja das, was mich am meisten abschreckt, Max. Na mal gut, ich glaube, ich werde mal die erste Folge schauen und mich dann selbst überzeugen, ob das was für mich ist oder nicht.
Genau, und Staffel 2 ist schon gedreht und die kommt dann nächstes Jahr.
Okay. Weiß man, ob danach Schluss ist, also ob es so ein Zweierpack-Deal ist oder wahrscheinlich, wenn Erfolg ist, können sie es ewig weiterführen, bis die 5 Jahre aufgebraucht sind, bis sie zum
Anwalt. Bis es dann ein Remake wird, oder?
Wer weiß. Ja, na gut. Gut, dann müssen wir jetzt aber mal weitergehen im Monat und wir springen zum 2. Juli, Max.
Jetzt sind wir aber weit gekommen bisher.
Einen Riesenschritten. Da haben wir jetzt zum ersten Mal Netflix für euch rausgesucht. Am 2. Juli startet eine Serie, die wir wieder mit ihrer wilden Handlung vor allem hier reinnehmen wollten, nämlich namens Human Vapor. Mhm. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, wisst ihr, dass das menschlicher Dampf bedeutet. Und das sagt eigentlich schon alles aus, was ihr über diese Serie wissen müsst. Im Zentrum steht ein Mann, der die Fähigkeit erlangt, sich in einen gasförmigen Zustand zu verwandeln.
Der Unsichtbare.
Ja, so ein bisschen schon. Und was macht man mit so einer Gabe, Max?
Menschen töten?
Man überfällt Banken. Dabei bleibt es aber natürlich nicht. Klar gibt es dann auch vor laufender Kamera, dass dann auf einmal ein Live-Kommentator anschwillt und explodiert. So brutale Morde, die sich ereignen, ohne dass man den Täter dabei sieht. Und da wird dann die Jagd auf ihn eröffnet von der Polizei. Gleichzeitig ist natürlich die Identität des Mannes genauso schwer greifbar wie sein Gesicht, wenn da nur so Rauch rumwabert. Und entsprechend entwickelt er sich jetzt auch langsam zu so einem Serienkiller. Die Nation ist in Angst. Wer ist für diese Tötungen verantwortlich? Kann man die vorhersehen? Manchmal hat er sie vorher so angekündigt und dann fühlt sich niemand mehr sicher. Gibt es da vielleicht eine Yakuza-Verbindung, Max?
Oh.
Und ja, da kann man dann nicht mal mehr dem Dampf über dem eigenen Kaffeebecher trauen. So geisterhaft. Basiert tatsächlich, da war ich ganz erstaunt, auf einem japanischen Sci-Fi-Thriller aus dem Jahr 1960, der den gleichen Namen trug. Auch Human Vapor hatte ich noch nicht vorher gehört. Und die japanische Serie wurde jetzt von einem, ich glaube, südkoreanischen Serienschöpfer erschaffen, um es kompliziert zu machen. Yeon Sang-ho, der zum Beispiel auch Regisseur von Train to Busan ist, ja ein sehr bekannter, guter Zombie-Film, oder von der Netflix-Serie Hellbound. Da hat er bei Netflix sich also auch schon ausgetobt. Und das sind 8 Episoden, bei denen ihr euch mit diesem menschlichen Dampf verlustieren könnt.
Der Trailer sieht schon mal sehr cool aus von den Effekten
her. Ja.
Da ist auch das Effektstudio, was Godzilla Minus One auch gemacht hat, steckt dahinter.
Sehr gut. Ich glaube, Dampf ist auch schön einfach zu animieren. Da kannst du nicht so
auch wenn er sich
machen.
Von der menschlichen Form und das Gesicht wegschmilzt.
Ja,
so, ne?
Ja. Also genau, als ich den geguckt habe, dachte ich nämlich auch so, ist das jetzt schon so eine Art Vorgeschmack auf, was wir mit dem DC-Film Clayface im Herbst im Kino bekommen? So ein bisschen so, was ist das alles reines Menschen? Was hat das mit dem Superhelden oder Schurken zu tun? Also
Vaporface.
Vaporface. Vielleicht, wenn man so viel vaped, wird man dann zu Human Vapor. Wer weiß, Max. Also genau, könnt ihr euch mal vormerken, wenn ihr mal was etwas Abgefahreneres sehen wollt, kommt am 2.7. mit allen 8 Folgen komplett zu Netflix.
Und jetzt kommt das nächste Sci-Fi-Highlight.
Ja.
Am 3.7. geht es bei Apple TV weiter mit Silo und der 3. Staffel. Das ist Apples Adaption der Silo-Romane von Yu Howie. Und unsere liebe Kollegin und Sci-Fi-Superfan Andrea stellt euch die neue Staffel kommendes Wochenende auch nochmal in einer eigenen Kurzfolge näher vor. Deswegen halte ich es jetzt etwas kürzer und schwärme nicht 20 Minuten über Silo-Staffel 3. Falls ihr Silo schon kennt und liebt, nach Staffel 2 teilt sich jetzt auch die 3. Season wieder auf so 2 getrennte Hauptstorylines, diesmal aber in 2 unterschiedlichen Zeitebenen. Einerseits geht es wieder um Juliet Nichols und die Ereignisse im 144 Stockwerke tiefen Silo in dem Bunker, wo allerlei Intrigen und Geheimnisse aufgedeckt werden müssen, während die von Rebecca Ferguson gespielte Hauptfigur nach einem Gedächtnisverlust ihre Erinnerung zurückerlangen muss. Und auf der anderen Seite haben wir eine Handlung, die circa 350 Jahre vorher spielt. In der Vergangenheit, wo dann der Politiker Daniel und die Journalistin Helen ominösen Militäroperationen und Regierungsgeheimnissen auf die Spur kommen, die Postapokalypse, wie wir sie kennen, maßgeblich formen werden. Vielleicht.
Vielleicht bauen sie Bunker?
Möglich. Genau. Und ich musste als erstes natürlich dran denken, die Parallelen zu Amazons Fallout werden immer präsenter, weil da ist ja auch die Handlung geteilt. So
stimmt.
Mit Walton Goggins Figur in der Vergangenheit, wie das dann Auswirkungen hat auf die Postapokalypse später. Aber ich mag Silo tatsächlich ein bisschen mehr. Es hat die düstere Version von Fallout. Hier gibt's nicht zu lachen. Und wenn ihr Staffel 2 etwas langweiliger fandet, freut euch auf jeden Fall auf Staffel 3, weil die wieder richtig abliefert und auf jeden Fall zu den großen Sci-Fi-Highlights des Jahres gehört. Auch wenn Fans der Bücher, mein Freund, der mitguckt, der ist nämlich Fan der Bücher, die müssen sich etwas umgewöhnen in der Staffel, weil die Serie jetzt doch stärker, aber auch recht clever von der Vorlage sich entfernt. Das hat den Grund, die Grundlage für Staffel 3 ist im Prinzip das zweite Buch der Trilogie, in dem die Story rund um Juliet und ihr Silo so gut wie gar keine Rolle spielt. Die kommt, glaube ich, erst ganz am Schluss vor. Und da wurde in Staffel 3 sehr viel für neu erfunden und umstrukturiert, damit Rebecca Ferguson auch weiterhin die Hauptrolle spielen darf.
Okay. Ist ja auch sinnvoll bei so einer Serie. Ich muss auch zugeben, ich habe das erste Buch gelesen und war nicht so angetan.
Die Serie ist besser, ja.
Ich liebe die Serie tatsächlich sehr und werde jetzt schon meine Leiter bereithalten, um eventuelle Treppenlücken zu überbrücken und tiefer ins Silo vorzudringen.
Vielleicht gibt's ja auch Aufzüge.
Wer
Schauen
weiß,
wir mal.
Max.
Genau, nächstes Jahr kommt dann auch schon Staffel 4, die dann alles abschließen wird.
Okay, das wie bei House of the Dragon so schon vorgeplant, da ist dann
genau.
Schluss und dann, okay.
Nur hier müssen wir nicht 2 Jahre warten auf die 4. Staffel.
Das ist natürlich gut.
Die ist nämlich schon gedreht.
Ja. So ein Silo, da muss man nicht so viel animieren, hat man Betonwände
das
und
haben
dann
sie ja gebaut.
Das. Ja. Sehr schön, okay. Wir sind also immer noch Anfang Juli, 3. Juli geht's los und das wird dann wöchentlich wie immer bei Apple gezeigt, sehr gut. Ah, dann springen wir doch mal eine Woche voraus, um ein bisschen voranzukommen, Max.
7. Juli.
Ja.
Nochmal Sci-Fi.
Nochmal geisterhafte Gestalten, zumindest im Titel.
Genau, bei Amazon kommt The Ghost in the Shell. Nicht Ghost in the Shell, sondern The Ghost in the Shell.
The Suicide Squad.
The Batman. Genau, das ist eine Serie, die wir am Anfang des Jahres schon in unserer Vorschau für unsere meist erwarteten Serien des Jahres vorgestellt haben. Und jetzt ist es endlich soweit. Das ist nämlich die Anime-Neuauflage des Cyberpunk-Klassikers von Masamune Shiro. Der schon mehrfach adaptiert wurde. Wir kennen und lieben alle natürlich den Anime-Film aus den 90ern. Es gibt noch weitere Filme. Es gibt die ganz tolle Anime-Serie, Standalone-Komplex. Und nicht zu vergessen, oder vielleicht doch zu vergessen, die Live-Action-Verfilmung mit Scarlett Johansson.
Es gibt Leute, die mögen in unserer Redaktion.
Ja, mal gucken. Ich gehöre nicht dazu. Ihr müsst aber nichts davon kennen für diese Serie, weil der Anime natürlich so ein richtiges Reboot ist und erstmals auch viel stärker an den Style der Manga-Vorlage angelehnt ist als alle anderen Adaptionen bisher. Erstmal natürlich, worum geht's? Was ist Ghost in the Shell? Das spielt in einer Cyberpunk-Zukunft, in der die Grenze zwischen Mensch und Maschine kaum noch wahrnehmbar ist. Menschen können ihren Körper mit Technik upgraden, ihr Gehirn mit Chips in ein Cyberbrain verwandeln und endlos vernetzt sein mit dem Internet. Und in dieser Welt folgen wir Soldatin Motoko Kusanagi mit ihrem Team der Sektion 9, das so Cyberverbrechen aufklärt. Unter anderem, und das kennen wir natürlich auch schon aus anderen Adaptionen, den Fall des Puppet Masters, einem mysteriösen Hacker, der die Cyberbrains anderer Menschen hackt und ihre Körper fernsteuert. Genau, und hinter dem Ganzen steckt diesmal das Anime-Studio Sainsaru. Das hat auch den ganz tollen Anime Dandadan produziert.
Ja, da haben wir schon drüber gesprochen in den letzten Jahren.
Und ich bin total gehypt auf die Serie und sehr gespannt, wie sich so diese neue Version anfühlt, weil sie halt im Gegensatz zu anderen Adaptionen jetzt mehr an den Manga angelegt, der teilweise wesentlich humorvoller ist und halt auch die Zeichnung, die Originalzeichnung aus dem Manga sind so ein bisschen knuddeliger,
okay.
Knuffiger. Aber die Story ist natürlich trotzdem noch die gleiche.
Ja.
Bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Hab aber auch eine große Sorge, weil für mich steht und fällt der Sehgenuss irgendwie bei Ghost in the Shell mit der deutschen Synchro. Ich liebe die deutsche Synchro und die Hauptfiguren haben auch eigentlich immer die gleichen Sprecher in allen Anime-Filmen und Serien hinweg gehabt. Deswegen, es gibt bisher noch
Leben
keine Infos.
Die alle noch?
Ich müsste noch mal gucken, aber die Hauptsprecherin ja.
Okay.
Und da gab es bisher jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier noch keine Infos, wer die neuen Figuren spricht.
Ja.
Und ich drücke mir jetzt selbst die Daumen. Weil ich natürlich auch großer Stargate-Fan bin und das ist die Synchronstimme von Samantha Carter aus Stargate.
Daher weht der Wind.
Motoko Kusanagi. Genau, los geht's am 7. Juli. Und wenn ich es richtig verstanden habe, erscheint wöchentlich eine neue Folge. Und die sollen auch immer direkt mit deutscher Tonspur vorliegen.
Bei Amazon, dann sind es wahrscheinlich auch so 20 Minuten, 30 Minuten oder werden es richtig lange Folgen?
Man weiß die Länge noch nicht. Bei den Animes ist es oft noch nicht so bekannt, wie viele. Ich denke mal so 12, 13 Folgen.
Ja, ja. Also ich bin da zumindest immer ein bisschen irritiert, wenn Animes sich selbst neu auflegen. Ich meine, gab es ja mit One Piece jetzt auch.
Ja.
Dass ich denke, warum? Also ist es wie mit normalen Remakes, wo man sagt, jetzt wollen wir es einer neuen Generation näher bringen? Oder also gucken dann wirklich die Originalfans die Neuauflage, wo sie dann sowieso nur wahrscheinlich meckern, dass sie sagen, Animationsstil ist anders, die Stimmen sind anders?
Das ist ja eine neue Interpretation. Ja, die Story ist ja nicht immer die gleiche. Standalone-Komplex war ja auch nicht von einem Manga direkt adaptiert. Ja. Oder so.
Aber es ist wahrscheinlich, na gut, wie eine neue Buchverfilmung, nur dass das Buch halt eine Manga-Vorlage ist.
Genau.
Ja, okay, genau. So kann ich mich dem
das
annähern.
Das ist jetzt die Harry Potter-Serie von HBO.
Genau. Okay, sehr schön, Max. Danke für die Vorstellung. Da werden sicherlich viele aufmerken bei diesem Titel The Ghost in the Shell. Mhm. Und ich habe am 9.7. noch eine Netflix-Serie mitgebracht, bei der sicherlich auch viele aufmerken werden. Denn es ist auch wieder ein Remake oder eine Neuauflage namens Unsere kleine Farm oder Little House on the Prairie, wie der Originaltitel ist, nach den autobiografischen Büchern von Laura Ingalls Wilder. Das lief ja sehr erfolgreich als Serie zwischen 1984 und 83 in 9 Staffeln. Also das war wirklich langlebig damals.
93, oder?
93?
Von 94 bis 83 hast du gesagt.
Von 74 bis 83.
Ach, 74.
Ja, in den 70ern ging es schon los,
oh
Max.
Oh Gott, okay, jetzt habe ich's.
Genau, und da wurde auch schon das Leben der Familie Ingalls im 19. Jahrhundert als amerikanische Siedler beleuchtet. Und ich weiß vor allem von der Serie von damals, dass der Jason Bateman als Kinderdarsteller drin war.
Okay.
Da gibt es immer so ganz süße kleine Bilder von ihm. Und dann gab es aber 2005 auch nochmal eine Miniserie, die das angegangen ist, aber halt wirklich als eine Miniserie auch blieb. Und jetzt haben wir einen Neustart, der das wieder ganz groß aufmachen will. Die Familie Ingalls hat Ende des 19. Jahrhunderts eine kleine Farm im mittleren Westen Amerikas sich gekauft und wollen jetzt mit ihr Glück mit diesem neuen Stück Land versuchen und müssen da natürlich dann erstmal mit der Natur und mit den Nachbarn und allem, was da sonst noch so lauert, zurechtkommen. Zur Familie gehört Vater Charles, gespielt von Luke Bracey, den du sicherlich, weiß ich nicht, woher kennst, aus Point Break. Der ist so, der nie so richtig im Filmbereich durchgestartet ist. Vielleicht schafft das jetzt hier mit als Farmer. Er will auf jeden Fall viel erreichen mit seinem neuen Traum, da das Land zu bebauen. An seiner Seite steht die praktisch veranlagte Mutter Caroline. Und dann haben die zwei noch zwei Töchter, nämlich Mary und Laura, die sehr unterschiedlich sind. Die ältere Mary will eine Dame werden und ganz elegant und so. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, Laura ist dann genau das Gegenteil, so ein kleiner Wildfang. Und das ist dann wiederum auch die das Buch geschrieben hat, Laura Ingalls, aus deren Perspektive dann das sicherlich auch viel erzählt wird. Und da bietet die Prärie natürlich Schönheit und Gefahren, müssen zum Beispiel auch mit indigenen Stämmen natürlich umgehen. Und
ist es so wie 1883?
Ich habe mir das auch durchgelesen und dachte, das ist so ein bisschen für Yellowstone 1883-Fans, aber wahrscheinlich mit mehr Feel-Good-Faktor und nicht ganz so drastisch, wenn sie irgendwelche Flüsse überqueren. Aber vielleicht wird es auch drastisch, wer weiß, Max, wir konnten ja noch nicht reingucken. Auf jeden Fall wurde sie erschaffen, die Serie von Rebecca Sonnenschein. Also,
okay, dann ist die Serie nicht düster.
Schon allein der Nachname. Das Schein, wie das amerikanische Schein geschrieben wird, nicht wie deutsch. Die hat aber witzigerweise die Drehbücher zum Thriller-Hit The Housemaid geschrieben und war bei The Boys Produzentin. Deshalb kann ich das in meinem Kopf noch gar nicht zusammenbringen, dass sie jetzt so eine Feel-Good-Serie macht. Mal gucken, was sich dann dabei herausstellt. Es sind auf jeden Fall 8 Folgen, die uns da bei Netflix erwarten. Und Netflix hat sogar auch schon die 2. Staffel bestellt. Die sind da sehr optimistisch, dass das die Massen anziehen wird als Neuauflage dieses sehr bekannten Stoffs. Also wir lassen uns überraschen. Am 9.7. ist es soweit und wir werden in unsere kleine Farm einziehen.
Mhm.
Dann machen wir doch mal weiter am 13.7. Da hast du uns etwas mitgebracht, was nicht viel mit dem Farmersleben zu tun hat, Max.
Nein, das Manko habe ich mitgebracht. Das streamt beim ZDF ab dem 13.7. Und das ist ein richtiger Geheimtipp, weil ich glaube, ich habe davon nicht wirklich was davon gehört. Du wahrscheinlich auch nicht.
Nee, erst, dass du mir erzählt hast, ja.
Genau, und der hat mich total positiv überrascht. Das ist eine deutsche Comedy-Serie. Achtung! Schaltet jetzt nicht ab. genau, es ist beziehungsweise das ZDF beschreibt es als Physical Comedy. Und dahinter stecken das Schauspielkollektiv Das Manko und Regisseur Arne Feldhusen, bekannt unter anderem für Der Tatortreiniger und Stromberg. Und worum geht's? Also eine richtige Handlung gibt's nicht wirklich. Also im Zentrum steht eine Gruppe unfähiger Büroangestellter, die eigentlich gefeuert werden sollten. aber durch eine Verwechslung in ein Fortbildungsprogramm rutschen und mit einem selbstfahrenden Fahrzeug an unterschiedliche Arbeitsstätten gefahren werden, wo sie dann reichlich Chaos stiften. Das heißt, insgesamt sind es 4 Folgen und in jeder Folge wechselt dann die Szenerie. Beginnt mit einem tristen Büro bis hin zu einem Krankenhaus oder einer Lagerhalle bis zum Himmel, wo sie dann als Schutzengel arbeiten sollen. Und was dabei herauskommt, ist so ein weirder und saukomischer Slapstick-Humor, bei dem die Hauptfigur eigentlich so alle fast ausschließlich nonverbal agieren, also doch Körpercomedy,
ja.
Was mich dann teilweise auch sehr an Mr. Bean erinnert hat, so vom Humor her.
Mhm.
Und ich hatte eigentlich gar keine Lust auf die Serie, aber so aus Interesse habe ich reingeschaut, weil ich dachte, ach komm, 4
ja.
Folgen an 20 Minuten, guckst du jetzt mal, kannst
abhaken.
Das ist
ja wirklich, kannst du in einer Stunde weggucken.
Genau. Und ich war von der ersten Sekunde wirklich angehuckt, weil es geht direkt los mit so einem grauen Büro, da blicken wir rein und plötzlich klingelt ein Telefon und alle Mitarbeitenden erschrecken sich panisch kollektiv. Da war ich schon drin. Und von da an wird es dann immer skurriler und ich habe sehr viel gelacht. Also auch, weil die Serie so viele herrlich bescheuerte Ideen hat, von denen nicht alle zünden, muss man sagen, aber die meisten. Also zum Beispiel gibt es so eine Stop-Motion-Verfolgungsjagd. Also
okay.
Die Menschen in Stop-Motion halt so fotografiert.
Also die richtig schon realen Menschen, jetzt
ja,
nicht Puppen,
ja.
Sondern okay.
Genau, eine Verfolgungsjagd mit dem Sensenmann, halt wie so bei so einem Scooby-Doo-Cartoon, wo die dann so in so einem Gang einfach durch die Türen hin und her sich gegenseitig verfolgen. Und mein Highlight, eine völlig unhinged Musical-Szene à la Les Miserables. Mit wehenden Luftpolsterfaden und Gabelstaplern. Mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Ne?
Okay, hast mich schon überzeugt, Max. Das klingt einfach, das muss man mal gucken. Mit deutscher Unterhaltung mal etwas anders auf
genau.
Die Spitze getrieben.
4 Folgen, 20 bis 25 Minuten.
Für lau im ZDF-Stream.
Genau.
Schön.
Ohne Manko.
Ohne Manko, das Manko. Gut, dann springen wir vom 13. Juli zum 15. Juli zu Apple TV. Und da startet eine Serie. Mal gucken, ob die Glück hat, durchzustarten. Sie heißt nämlich Lucky. Und ich glaube, das größte Aushängeschild hier ist, dass sie angeführt wird von Anya Taylor-Joy, unserer Schachkönigin aus Netflix, das Damen-Gambit, die für eine Apple ja auch schon The Gorge gedreht hatte als Film. Offenbar fühlt sie sich hier wohl. Demnächst wird sie dann im Herr der Ringe Gollum-Film in ihre Elbenstiefel schlüpfen. Aber jetzt hat sie offenbar noch Zeit, eine Serie zu drehen. Ach ja, zu Dune 3 ist sie dieses Jahr auch noch zu tun. Mann, die Dame ist beschäftigt, sag ich dir. Und genau, jetzt hat sie diese Buchverfilmung von Marissa Stapley sich vorgeknöpft. Und die Serie wurde erschaffen von Jonathan Tropper, den ihr vielleicht kennt, wenn ihr Banshee, die Serie geschaut habt, oder als Drehbuchautoren von The Adam Project bei Netflix, wenn ihr euch da noch dran erinnert. Max, sind noch Erinnerungen da?
Hat er nicht auch die Apple-Serie gemacht mit John Hamm? Dieses Your Neighbors... Your Friends and Neighbors hieß sie, glaube ich, ne?
Gut möglich. Die habe ich nie, habe ich nur die erste Folge gesehen und dachte, nee, tschüss. Mal gucken, ob er hier mehr drauf hat. Hat es auf jeden Fall zusammen mit Cassie Pappas mitproduziert und die hat ja wiederum bei Silo mitgearbeitet, um da den Kreis mal zu schließen. Max, für dich. Und dann ist auch noch Jonathan Van Tulliken mit im Spiel, der bei Shogun ein paar Regie-Episoden geführt hat. Also schon ein paar berühmte Seriennamen, die da durchaus hoffentlich wissen, was sie tun.
Aber worum geht's denn?
Ja, Max, diesmal folgen wir einer reformierten Kriminellen namens Luciana, genannt Lucky Armstrong, deren Vergangenheit sie allerdings einholt gleich zu Beginn. Sie wollte jetzt eigentlich nur diesen letzten Job durchziehen. Natürlich, wie das immer so ist mit den lukrativen letzten Jobs, ne? Danach kann man sich zur Ruhe setzen, aber leider läuft natürlich alles schief. Und da steht sie dann nach einem Banküberfall bald ohne Angehörige da, die ihr noch helfen können.
Und ohne Beute.
Ja, ohne Beute natürlich. Und wird vom FBI verfolgt. Und da muss ich jetzt zeigen, ob sie ihren Spitznamen Lucky zurecht trägt. Sie war immer recht erfolgreich aus brenzligen Situationen bisher entkommen, aber jetzt zieht sich die Schlinge wirklich zu. Ihr Ehemann ist weg und dann hat sie zwar von ihrem Vater einiges gelernt, Timothy Oliphant, Max, der ihr ein paar nicht so legale Sachen beigebracht hat. Von der Mutter wurde sie sitzen gelassen, außerdem schuldet sie jetzt Priscilla Geld, da kommt dann Annette Bening ins Spiel.
Habe ich im Trailer gesehen und dachte, das ist von Dutton Ranch.
Genau, die hat jetzt von Dutton Ranch gleich die nächste zwielichtige Rolle aufgedrückt bekommen hier. Mal gucken, wie gefährlich sie sich hier gibt. Und Anya Taylor-Joy trägt im Trailer auch schon zwei verschiedene Perücken bzw. Haarfarben, wird sich also auch verkleiden, um natürlich auf dieser Verfolgungsjagd entkommen zu können, hoffentlich. Also es sieht aus nach viel Action mit sich überschlagenden Autos, Waffen, Feuer, Kämpfen, wodurch, wie es immer bei Apple ist, hochwertig produziert. Da sollte man wahrscheinlich auf jeden Fall mal einen Blick rein riskieren, wenn das ein Genre ist, was einen anspricht.
Mhm.
Und im Cast habe ich sonst noch entdeckt, wen ich kannte, William Fichtner, den werde ich auf ewig, glaube ich, mit Prison Break verbinden. Oder Clifton Collins Jr. In Cold Blood, der läuft da auch noch rum. Also so Gesichter, die man mal gesehen hat, wo man denkt, ach ja, den habe ich ja schon eine Weile nicht gesehen. Und es ist eine Serie, die auch von Reese Witherspoon, weil wir hier heute auch schon erwähnt hatten, bei Natürlich Blond als Produzentin gepusht wurde. Die hat ja in ihrem Buchclub durchaus schon gute Thriller entdeckt und dann zur Verfilmung angeregt, so Big Little Lies mäßig. Mal gucken, was das ist. Auf jeden Fall mit starker weiblicher Hauptrolle. 7 Episoden und 2 gibt es zu Beginn, bevor dann der Rest wöchentlich ausgestrahlt wird bei Apple ab dem 15. Juli.
Und auch am 15. Juli kommt eine Serie, die ich in Vorbereitung Esther gepitcht habe, als Esther, komm, das muss doch eine Serie für dich sein.
Tatsächlich, hatte ich die gar nicht auf dem Schirm, kommt jetzt aber auch in den ZDF-Stream The Forsythes. Kann man überhaupt nicht aussprechen,
oh Gott,
den Namen.
Dreimal hintereinander.
Bitte nicht, bitte zwing mich nicht nochmal dazu. Es ist ein Familienname. Lest ihn in den Shownotes nochmal nach. Es ist mal wieder eine britische Historienserie vom Sender PBS. Die machen ja ganz gute Historiensachen. Und die sieht nach, für mich so ein bisschen nach dem neuesten Fix aus von Fans von so historischen Dramen irgendwo zwischen Bridgerton und Downton Abbey mit stark britischem Einschlag. Ist eine Romanadaption nach den neuen Büchern, die offenbar John Galsworthy geschrieben hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. Angesiedelt ist es dann aber im späten viktorianischen England, also in den 1880er Jahren. Und da folgen wir einer Familie der Oberklasse, so Londons Elite, die allerdings Aktienhändler sind. Und da habe ich gesagt, was gab es damals schon, diesen Beruf dieser Aktienverwaltung, dass man damit Geld machen konnte? Offenbar schon. In den Büchern sind es wohl 4 Generationen, die da verfolgt werden. Natürlich auch mit romantischen Verwicklungen, wenn da hübsche Menschen rumlaufen und die Börse eher schnarch ist. Aber natürlich auch Pferde und Polo und Zitate wie, können wir es uns überhaupt erlauben, menschlich zu sein in diesem Geschäft? ja, da war dann meine Aufmerksamkeit doch so ein Stück weit geweckt, dass ich dachte, da muss ich schon mal reingucken. Gerade wenn dann sowas in der Handlung steht wie, da ist so ein wohlhabender Anwalt, der entwickelt eine Besessenheit an dieser Frau und die will eigentlich gar nichts, lässt sich gar nicht von ihm einwickeln, heiratet ihn aber trotzdem und bleibt distanziert. Was kann dann passieren, Max? Was kann dann zwischen den Zweien passieren? Also es klingt nach so einer epischen Familiensaga im so 19. und 20. Jahrhundert angesiedelt. Und auch der Cast lässt sich durchaus sehen. Da habe ich über Namen gestaut, wo ich dachte, oh ja, Tuppence Middleton kennen wir doch aus Sense8. Oder Stephen Moyer, True Blood, Hauptdarsteller, ist hier dabei. Jack Davenport aus Fluch der Karibik. Jamie Flatters aus Avatar 2. Oder Elena Tomlinson fand ich auch stark, weil der Poldark ist als Serie, glaube ich, dieser Serie auch sehr nahe. Falls du die gesehen hast, so als britische Historienserie. Also ich gucke da auf jeden Fall mal rein. Es sind auch nur 6 Folgen und es sind schon 2 weitere Staffeln bestellt, Max. Also das scheint in Großbritannien schon sehr erfolgreich zu sein. Da ist die Serie schon nämlich schon vor einer Weile gelaufen und da macht sich jetzt, glaube ich, gerade die 2. Staffel startklar. Insofern schön, dass wir jetzt in Deutschland hier mal nachholen können, das bei ZDF im Stream. Und am 15. Juli könnt ihr, wie ich, dann mal reinschauen in The Forsythes. Ja. Gut, dann machen wir eine Kehrtwendung im Genre, Max, und springen zum 16. Juli zu Netflix zurück.
Genau, da kommt eine neue Comedy-Serie mit Will Ferrell und die heißt The Hawk.
Kaka, kaka. Um ein Zitat aus The Bear, der letzten The Bear-Staffel zu bringen.
genau, nachdem er schon NASCAR-Fahrer, Eiskunstläufer, TV-Moderatoren und isländische ESC-Sänger gespielt hat.
Was hat Ferrell eigentlich mit diesen Sportrollen immer an sich?
Jetzt wird er zum Golfprofi, genau. Er spielt den größten Golfprofi unserer Zeit, glaubt er zumindest. Lonnie Hawkins, aka The Hawk. Jetzt nochmal.
Oh, kakao.
Genau.
Ist das eigentlich eine Krähe, oder? Die so macht die Mannlinie, die habe ich überhaupt so.
Nur leider liegt der Höhepunkt seiner Karriere schon 20 Jahre zurück. Aber der Hawk will es noch einmal ganz nach oben schaffen und zwar mit einem legendären Grand Slam, also dem Sieg der 4 wichtigsten Turniere. Und dazu fehlt ihm nur noch ein letzter Sieg. Und so beginnt dann Lonnie zum Unmut seiner Ex-Frau und seines Sohnes, der selbst aufstrebender Golfstar ist, die das größte Comeback der Sportgeschichte anzustreben. Sieht man auch im Trailer schon, weil er spielt dann halt auch im gleichen Turnier, wo sein Sohn mitspielt. Also sind sie Konkurrenten.
Das ist natürlich cool.
Und ich glaube, für Fans von Will Ferrell Comedies, da führt die kein Weg an dieser Serie wahrscheinlich vorbei. Vielleicht noch was zum Cast. Neben Will Ferrell spielen ebenfalls mit Molly Shannon, eine SNL-Legende, Jimmy Tatro aus American Vandal, Comedian Fortune Fame Star und Luke Wilson.
Okay, ja, den werfe ich tatsächlich auch mal in dieselbe Comedy-Ecke wie Will Ferrell.
Ja?
Ja? Ja. So ein bisschen so vom Humor her zumindest.
Nicht zu verwechseln mit dem anderen Wilson.
Mit Owen Wilson.
Mit Owen Wilson. genau, und die Serie hat auch so eine kleine turbulente Entstehungsgeschichte hinter sich, wurde bereits 2023 bestellt und sollte eigentlich von Will Ferrell und Comedian Rami Youssef zusammen entwickelt werden, die auch beide die Hauptrollen spielen sollten. Und eigentlich ging es darum, dass Ferrells Charakter zum Gesicht irgendwie einer neuen kontroversen Golfliga wird. Aber das ist jetzt nicht mehr die Handlung. Wegen kreativer Differenzen sind dann die zwei angedachten Co-Schöpfer neben Ferrell ausgestiegen aus dem Projekt. Und das Ganze wurde nochmal komplett neu von vorne begonnen. Stattdessen sind die drei Serien-Creator jetzt Will Ferrell, Chris Henchy, der auch schon ganz lange mit Will Ferrell zusammenarbeitet, und Drehbuchautorin Harper Steele. Also wenn ihr die Doku Will and Harper gesehen habt, dann wisst ihr, wer Harper Steele ist. Sonst guckt nochmal diese sehr berührende Doku, Will und Harper. Und insgesamt sollen das 10 Folgen sein.
Okay, also Sport-Comedy im Sommer wird wahrscheinlich viel geschlagen auf Löcher und
Golf ist ich traue mich jetzt nicht auf dem Golfplatz bei der Hitze.
Nee, aber Golf ist für mich so ein Sport, da mal gucken, da muss schon viel passieren, dass ich da einschalte. Ich lasse das mal andere anschauen und gucken, ob das gut ist. Sehr gut. Aber was ich auf jeden Fall anschaue, ohne dass ich dann eine Empfehlung für brauche, Max, aber du kannst es natürlich trotzdem gerne vorstellen, ist am 23.07., dass da auch nochmal eine Sci-Fi-Serie zurückkehrt in der 4. Staffel zu Paramount Plus. Was ist das?
Ja, nachdem Jenny und ich erst letztens hier im Podcast die große Krise des Star Trek-Franchises eingeläutet haben, gibt es jetzt auch mal wieder Grund zur Freude. Star Trek Strange New Worlds geht weiter mit Staffel 4. Die ist natürlich schon längst abgedreht. Staffel 5 ist ja auch schon abgedreht. Genau, und es gibt jetzt 10 frische Folgen, bevor dann nächstes Jahr Staffel 5 die Serie mit 6 weiteren Episoden abschließt. Und zur Handlung muss ich, glaube ich, nicht viel erklären. Das Konzept ist immer das gleiche bei der Serie. Wir sind im 23. Jahrhundert und folgen den Abenteuern des Raumschiffs Enterprise unter dem Kommando von Captain Christopher Pike und der 5-Jahres-Mission, die jetzt im 4. Jahr wahrscheinlich ist.
Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber natürlich, eigentlich wäre es logisch
deswegen
zu sagen, jede Staffel ein Jahr.
Ja.
Und spürt so gut, man jetzt nicht so die Zeit, die da vergeht, aber...
Und so gut wie jede Folge erzählt, wie so klassische Star Trek-Serien unterschiedliche Standalone-Abenteuer, die sich dann in ihrer Tonart und in ihren Genre-Einschüben immer wieder unterscheiden. Wobei dann schon so manch crazy Episode rausgekommen ist.
Ich möchte noch eine Musical-Episode.
Die Musical-Folge oder Körpertausch und Fantasy, wir hatten schon alles.
Ja.
Und da knüpft auch Staffel 4 wieder an, die sich aber im Vergleich zur 3. Staffel wieder stärker auf den Standalone-Ansatz konzentrieren soll und kein übergeordnetes Mysterium oder einen großen Staffelbösewicht haben soll.
Finde ich bei der Serie auch besser.
Ja. Und aus den bisherigen Trailern lassen sich auch schon wieder ein paar abgedrehte Genre-Konzepte für Staffel 4 herauslesen. So erwartet uns womöglich eine Western-angehauchte Folge.
So Firefly-mäßig?
Ja, die Enterprise-Crew trifft auf Dinosaurier. What the F? Ja, im Trailer gibt's einen Weltraumdrachen, der die Enterprise angreift. Und die wohl wahnsinnigste Folge soll sich um einen Transporterunfall handeln, in der die Charaktere in Muppets verwandelt werden. Wieder eine Buffy-Hommage. Wir hatten ja schon die Musical-Folge und jetzt angelehnt dann an die Muppets-Folge von Angel. Da gab es ja auch eine Folge, wo Angel und Spike sich in Muppets verwandelt haben.
Man muss sich nur die richtigen Vorbilder nehmen, ich sehe schon.
Genau. Und auch wenn ich jetzt die 3. Staffel etwas schwächer fand, freue ich mich doch sehr auf Staffel 4 und hoffe einfach, dass diese Einzelepisoden wieder über ihre Spielereien hinaus auch spannende Sci-Fi-Konflikte und wieder mehr Entdeckungen und tolle Charaktermomente zu bieten hat. Weil die Figuren sind nun mal das und ihre Dynamiken untereinander, das ist nun mal die große Stärke der Serie, einfach die Figuren und mit denen.
Ja.
Crazy Abenteuer zu erleben.
Spock ist ja von Anfang an dabei gewesen hier bei Strange New Worlds. Wie sieht's aus mit James Tiberius Kirk?
Der ist auch wieder dabei.
Der ist auch wieder. So als nur als Gast oder auch als Haupt, weiß man das schon, so als Hauptmitglied der Crew?
Nee, Hauptmitglied der Crew wird er nicht. Nee, er übernimmt ja später das Kommando.
Ja, aber kann
ja
sein, dass er hier schon mal, Deckschrubber oder so
ist. Der hängt da ständig ab.
Der ist da ständig.
Sieht man auch im Trailer, dass jetzt auch so die Beziehung zwischen ihnen und Spock so ein bisschen mehr in den Vordergrund schon mal rückt.
Freue mich drauf.
Genau, los geht's mit einer Folge am 23. Juli und danach geht es wöchentlich weiter bis zum 24. September.
Sehr schön. Wird vorgemerkt.
Ja.
Was ich auch vorgemerkt habe, aber irgendwie dann doch noch skeptisch bin, ist die nächste Serie, die wir mitgebracht haben.
Ich bin ohne Skepsis gehypt auf diese Serie.
Wirklich? Ja. Okay. Am 24.07. startet nämlich Stuart Fails to Save the Universe. Und dieser Titel würde jetzt nicht unbedingt verraten, zu welcher Hauptserie diese Serie gehört, die dann bei HBO Max startet.
It all started with a Big Bang.
Genau. The Big Bang Theory lief ja von 2019 an mit 2019 mit insgesamt 12 Staffeln. Ich habe nachgeguckt, 279 Episoden und ich habe jede einzelne gesehen, Max.
Ich auch, ja.
auch gerne geguckt. Und dann kamen diverse Ableger, die mich nicht eingefangen haben, wie Young Sheldon, da habe ich nach einer Folge aufgegeben, und George and Mandy's First Marriage ist ja das Spin-off wiederum, das zu Young Sheldon entstanden ist. Da habe ich dann schon gar nicht mehr reingeguckt, weil ich dachte, warum soll ich einen Spin-off zu einer Serie, die ich nicht weitergeguckt habe, gucken? Nun ist die Frage, kann uns diese neue Serie für die Welt begeistern? Steckt da wieder mehr Big Bang Theory drin?
Mehr Nerd-Humor.
Bestimmt. Es geht nämlich um Comicladenbesitzer Stewart, den sicherlich alle aus The Big Bang Theory kennen. Eine ganz tolle Figur. Man würde allerdings nicht vermuten, was für eine Serie er jetzt bekommt. Es ist nämlich keine Sitcom, sondern eine Sci-Fi-Comedy.
Geil.
Max ist dabei. Dieser vom Pech verfolgte, tollpatschige Stewart, wie wir ihn kennen und lieben, betreibt ja eigentlich nur so einen Comicladen in Pasadena, wo ab und zu dann halt mal die Hauptfiguren vorbeischauen. Und der erhält jetzt aber die Aufgabe, die Realität wiederherzustellen, nachdem ein Gerät sie zerstört hat, das Sheldon und Leonard gebaut haben und darf, dass er nochmal kurz aufpassen sollte. Und das hat jetzt leider den Weltuntergang eingeläutet, dieses Gerät. Von Multiversumsausmaßen geht da alles kaputt. Und wenn man dem Titel glaubt, verlangt das jetzt eine Universumsrettung, die aber er vielleicht nicht hinbekommt. Stewart fails to save the universe. Er versagt darin. Mal gucken. So treffen wir dann verschiedene alternative Varianten von alten Bekannten und auch von Stewart selbst, die da rumlaufen. Im Trailer wird dann auch schon diversen anderen Cypher-Werken, wie zum Beispiel Matrix, Hommage gezollt, wenn er da mit so einem Schlauch im Hals aufwacht in so einer Maschinenfarm. Also ich glaube, das wird so auserwähltes Nerdtum für Leute, die wie Stewart neu im Action-Genre tollpatschig hin und her bewegen.
Vielleicht wird das ja wie Strange New Worlds, dass einfach so jede Folge so ein anderes Genre nachher ist.
Ja, das wäre natürlich cool.
Ich habe schon gesehen, es gibt ja Folgentitel auch schon. Eine Folge heißt Filmed in front of a live studio audience. Ob es dann in einer Sitcom-Welt spielt.
Das wäre natürlich cool. Also wir wissen auf jeden Fall, dass neben Stewart auch weitere Big Bang Theory-Nebenfiguren vorbeischauen, wie zum Beispiel der Geologe Bert. Oder Denise, Stewarts Freundin, falls sich noch jemand an die erinnert. Und der nerdige Wissenschaftler mit Sprachfehler, den wir sicherlich nie vergessen werden, Barry Kripke, ist auch dabei. Und die spielen alle wiederum natürlich die Rollen, die sie damals verkörpert haben. Und ich bin einfach auch gespannt, ob sie es vielleicht schaffen, auch so für eine Gastfolge mal gucken, die alten Stars zurückzuholen.
Denke ich schon. Die halten es, glaube ich, einfach nur geheim
damit
bisher.
Damit es dann so ein mehr größerer Knall ist, Big Bang. Wenn dann wirklich Leonard oder Sheldon mal vorbeischauen, denke ich auch.
Man sieht im Trailer auch ganz kurz, gibt es so eine Tafel schon mit so Figuren, die zurückkehren. Da sieht man unter anderem Christine Baranski ganz klein irgendwie nur. Das war die Mutter von, nicht Sheldon, wie hieß sie?
Von Leonard?
Von Leonard, ja, genau. Ja, ich wollte schon Howard sagen, aber nein, Leonard.
Nee, Howard gibt's
Leonard,
auch noch, ja.
Die Mutter von Leonard.
Dann muss Raj aber auch zurückkehren. Auch eine meiner Lieblingsfiguren. Mal gucken. Auf jeden Fall ist wieder Chuck Lorre als Serienschöpfer dabei, unterstützt von Zack Penn, der jetzt zum Beispiel als Drehbuchautor auch sowas wie Ready Player One, Unglaubliche Hulk oder andere Comic-affine Stories gemacht hat. Also der ist schon der Nerd, der da lebt. Mhm. Und Bill Brady, der auch Big Bang Theory mitproduziert hatte. Und das sind jetzt insgesamt 10 Folgen, die wir kriegen. Also nicht die 20 Episodenlänge, die wir meistens so bei Big Bang hatten, sondern 10, die dann bei HBO Max starten. Und HBO Max macht es ja meistens wöchentlich, insofern werden wir da sicherlich länger was von haben. Ab dem 24. Juli geht's aber los mit Stewart Fails to Save the Universe. So, sind wir jetzt durch mit Sci-Fi, Max? Oder kommt da später noch was? Kann man sich noch streiten, ob die letzte Serie auch noch ins Sci-Fi-Genre fällt? Die nächste aber auf jeden Fall nicht. Mhm. Am 25. Juli startet nämlich Five Star Weekend bei Sky. Ja, Sky hat auch noch Serien, die sie einkauft, obwohl vieles da natürlich zu HBO Max rübergewandert ist.
Ist aber eine Peacock-Serie, ne?
Genau, ist eigentlich eine Peacock-Serie, die hat jetzt Sky sich eingekauft. Und es ist noch eine Buchverfilmung, nochmal in unserer Liste, diesmal von Ellen Hildebrandt, die zuletzt auch die Vorlage zum Beispiel zur Netflix-Serie Ein neuer Sommer, falls du dich daran erinnerst, mit Nicole Kidman geschrieben hat. Die lief auch nur so einmal kurz eine Woche und dann war sie gleich wieder weggefühlt. Aber hat vielleicht auch so ein bisschen ähnlichen Vibe, so mit Sommer, Sonne, Strand, Verschwörungen, was auch immer.
Das ist so Big Little Lies Light.
Ja, so wahrscheinlich schon so dieser Handlungsort, ne? Diesmal steht Jennifer Garner im Zentrum, die Schauspielerin, die hoffentlich alle aus Alias kennt oder anderen Sachen.
Elektra.
Das wusste ich, dass das jetzt von dir kommt. Sie spielt eine Food-Influencerin namens Hollis Shaw. Die verliert allerdings ihren Ehemann und nimmt daraufhin ihre 4 besten Freundinnen aus unterschiedlichen Lebensphasen, also die kennen sich gar nicht alle so untereinander, mit zu einem Wochenende nach Nantucket. Und diese Freundinnen werden gespielt von Regina Hall, die wahrscheinlich jetzt aus Scary Movie gerade wieder groß ist.
Und One Battle After Another war sie ja groß.
Ja, ja. Chloe Sevigny aus Boys Don't Cry, Darden Casey aus The Good Place, natürlich auch eine tolle Comedy, und Gemma Chan aus Humans oder Eternals, wenn ihr wollt. Und die wollen jetzt zusammen lachen, weinen, tanzen, spazieren gehen, reden. Also hier kommt mit Wahrscheinlichkeit dann ziemlich viel ans Licht, auch aus dieser Beziehung, die zurückliegt, wobei die meisten ja nur die Gastgeberin kennen und sich dann auch erstmal untereinander natürlich irgendwie anfreunden müssen. Und außerdem trifft Hollis ihre erste große Liebe wieder, die da auch am Strand offenbar unterwegs ist. Da schließt sich der Kreis wieder zu Timothy Olyphant, den wir diesen Podcast auch schon erwähnt haben. Hier eher in einer romantischeren Rolle anscheinend. Und ja, es für mich sieht es so ein bisschen aus wie so ein erwachsener Nachfolger zu The Summer I Turned Pretty. Da gab es ja auch schon so Trauerverarbeitung. Aber jetzt sind es halt erwachsenere Freundinnen, die da am Strand mit ihrer Traurigkeit und ihren Beziehungen umgehen. Und der Look sieht mir auf den ersten Blick ein bisschen zu so digital poliert aus. Aber mal gucken, was die Serie da rausholen kann. Sollte auf jeden Fall was fürs Herz sein. Und wurde erschaffen von Becca Brunstetter, die zum Beispiel so emotionale Serien wie This Is Us und Made auch mitproduziert hat. Also das gibt uns vielleicht so ein bisschen so den Tonfall vor, was uns da erwartet. Und ich war ganz überrascht, dass 4 Folgen dieser Serie hat Regie geführt Jennifer Morrison. Mhm. Da wusste ich gar nicht, dass die jetzt so ins Regie-Game eingestiegen ist. Ja. Aber die hat ja, ich kannte sie vor allem natürlich aus House als Darstellerin oder Once Upon a Time Star. Und ja, die hat ja schon Sachen von Euphoria bis zu Grease, Tracker, Yellow Jackets, verschiedenste Seriensachen inszeniert.
Genau, die ist jetzt hinter die Kamera gewechselt.
Schön, also so kann eine Karriere auch verlaufen, siehst du. Ja. Das sind auf jeden Fall 8 Folgen, die dann alle auf einmal kommen und soll dann auch eine abgeschlossene Erzählung erstmal in sich sein. Verlängerungen sind natürlich nie ausgeschlossen, aber genau, kann man dann durchgucken. Das ist 5-Star-Weekend, an einem Wochenende durchguckbar.
Passt ja super zum Sommer, weil so die Buchvorlage ist ja auch, glaube ich, so ein typischer Beach-Read, oder?
Wahrscheinlich schon. Also ich glaube, 25.07. ist ja dann auch Hochsommer, da kommt die genau zum richtigen Zeitpunkt zu Sky.
Nehmt ihr mit in Urlaub auf dem Tablet. Dann.
Und eine haben wir noch für euch, eine Serie, die am 27.07. am Ende des Monats startet und eine große Rückkehrerserie ist.
Genau, bei Magenta TV. The Walking Dead, Dead City, Staffel 3. Für mich sehr überraschend tatsächlich, dass die jetzt schon startet. Mm-hmm. Ich war fest davon überzeugt, dass Daryl Dixon die 4. Staffel zuerst kommt, weil die vorher gedreht wurde. Ja. Und ich dachte, die kommt eigentlich erst nächstes Jahr. Aber nein, jetzt kommt die 3. Staffel. Jetzt schon. Genau, das ist das Maggie Negan Spin-off von The Walking Dead, das uns erneut ins postapokalyptische New York führt. Wir erinnern uns zurück, oder falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, in Dead City schließen sich Negan und Maggie einige Jahre nach dem Ende von The Walking Dead widerwillig zusammen.
Die eigentlichen Todfeinde.
Genau, um auf die vom Festland abgeschnittenen und von Millionen von Zombies und anarchischen Gangs bevölkerte Insel Manhattan zu reisen, wo sie Maggies entführten Sohn Herschel retten müssen. In Staffel 2 musste Maggie dann wieder nach New York, gezwungenermaßen diesmal an der Seite eines Expeditionstrupps der New Babylon Federation, die es auf die Methanvorräte der Gangs von New York abgesehen hat. Negan hingegen wurde gezwungen, für eine dieser Gangs in Manhattan wieder in seine alte Savior-Rolle zu schlüpfen. Die beiden haben versucht, sich in Staffel 2 so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil Maggie dachte, sie kommt niemals darüber hinweg, dass sie ihn hasst.
Vor allem nicht, wenn er wieder mit dem Baseballschläger rumläuft oder anderen Instrumenten, ja.
Genau, dann hat sie ihm auch ein Messer in den Rücken gestochen und war kurz davor, ihn zu töten. Und jetzt in Staffel 3 erwartet uns der größte Bruch in der Beziehung zwischen Maggie und Negan. Ich hoffe nicht, dass die Endgame sind für diese Serie.
Meinst du?
Ich würde es hassen, wenn es da eine romantische Verbindung gibt zwischen den beiden. Es geht ein bisschen in die Richtung. Also, Maggie und Negan durchbrechen jetzt den ewigen Kreislauf der Rache und begraben endgültig das Kriegsbeil. Sprich, Maggie will nicht mehr ständig von ihrem Groll definiert sein auf Negan und dem Verlangen, ihn zu töten. Stattdessen arbeiten sie jetzt gemeinsam für ein Ziel, und zwar wollen sie in New York eine florierende Community errichten. Und damit schlägt Staffel 3 eine ganz neue Richtung ein und soll sich auch tonal sehr unterscheiden und mehr so eine unterhaltsamere Serie werden.
Unterhaltsame Walking Dead-Serie, okay.
Wo Maggie auch mal nach so vielen Jahren endlich wieder lächeln darf. Also Lauren Cohn hat auch schon gesagt, das war unheimlich, dass sie jetzt so viel lächeln muss. Und die größte Veränderung findet auch hinter der Kamera statt. Ab Staffel 3 ist der Serienschöpfer Eli Jornet nämlich nicht mehr beteiligt und stattdessen übernimmt Seth Hoffman als neuer Showrunner das Ruder. Der hat zuvor auch die Staffeln 4 bis 6 von The Walking Dead als Drehbuchautor und Producer mitbetreut. Und mit dem Richtungswechsel der Story gibt es auch einige neue Castzugänge. Mhm. Da haben wir einmal, die wirst du sicherlich kennen, Amy Garcia, bekannt als Ella Lopez aus Lucifer oder Jamie Batista aus Dexter.
Oh, okay, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, stimmt, habe mich gefragt, wo ist sie hin? Jetzt genau. Hat sie eine neue Serie, sehr schön.
Sie spielt Renata, die Anführerin einer kleinen Gruppe von New Yorkern. Dann spielt mit Raul Castillo, bekannt aus Looking oder zuletzt der HBO-Serie Task, hat er auch mitgespielt. Das ist Renatas Bruder Louis, ein Arzt dieser Gruppe. Und dann spielt noch mit Jimmy Simpson, da freue ich mich auch immer über ihn, bekannt aus Westworld oder zuletzt auch Apples Sci-Fi-Serie Dark Matter, hat er auch mitgespielt. Der spielt Dillard, einen Überlebenden aus New York, der bisher komplett allein gelebt hat in einem Apartmenthaus und gerne mit Zombies spricht.
Okay, Gesprächstherapie, warum nicht? Hat noch niemand versucht wahrscheinlich in der Postapokalypse.
Ja. Ich bin schon sehr gespannt auf Staffel 3, vor allem auf eine ganz besondere Highlight-Folge, die vorab schon reichlich angeteasert wurde von den Stars. Und zwar soll es eine Was-wäre-wenn-Folge geben, die uns eine alternative Realität zeigt, in der es keine Zombie-Apokalypse gab. Wobei dann die Frage aufgestellt wird, wäre Negans und Maggies Leben wirklich besser, hätten sie all dieses Trauma nie erlebt. Und dabei soll es natürlich auch ein paar überraschende Gastauftritte geben. Das spoilere ich jetzt hier nicht, aber es gibt schon Setfotos im Internet von mindestens einer bekannten The Walking Dead Figur, vielleicht meiner Liebsten, bei der ich nie gedacht hätte, dass wir sie nochmal wiedersehen werden.
Ach krass, ja, da habe ich noch gar nichts von gehört, aber jetzt bin ich da schon sehr drauf gehypt. Okay, das ist spannend, das klingt sehr spannend.
Genau, insgesamt 8 Folgen. Und die kommen dann wöchentlich, parallel zur US-Ausstrahlung, ab 27. Juli bei Magenta TV.
Sehr schön. Und damit sind wir am Ende unter 15 Serien. Mhm. Vielen Dank, Max, dass du hier so viel mir wieder mit reingetragen hast.
Ich hätte noch mehr.
Ja. Vielleicht magst du am Schluss noch so ein paar Titel rausschmeißen für diejenigen, die denken, jetzt haben sie meine dritte Staffel von der Serie, die vor 3 Jahren kam, nicht genannt oder so. Hast du da noch was für uns?
Ja, ich hätte noch ein paar. Reiß ich mal kurz an. Am 15.07. Startet Ride or Die bei Amazon Prime. Das ist eine Action-Comedy mit Octavia Spencer und Hannah Waddingham.
Ja, aus Ted Lasso natürlich Hannah Waddingham, ganz toll.
Ja, und die Shame Lady aus Game of Thrones.
Ach so, ja, stimmt. Das vergesse ich immer, dass sie das auch war, ja.
Dann ist nicht unbedingt eine Serie, aber ich nehme es einfach mal mit. Das große Heartstopper-Finale am 17. Juli bei Netflix in Filmform.
Finde ich legitim hier zu erwähnen, dass die einfach diese Serie auch zu Ende bringt, die ja ganz toll und groß war bei Netflix.
Auch am 17. Juli kommt zu Netflix The East Place, der Ostpalast, eine südkoreanische Fantasy-Horror-Serie. Die sieht eigentlich auch ganz cool aus.
East Place oder East Palace?
East Palace, ja.
Ich dachte, hast du nicht letztes Mal von einer Fantasy-Serie erzählt, die East Palace heißt?
Hast du ganz gut aufgepasst.
Ah, manchmal ich doch zu, Max.
Nicht zu verwechseln mit dem Haus am Eaton Place. Genau, am 27. Juli kommt noch ein Spin-off zu Rick and Morty, das heißt President Curtis bei HBO Max. Mhm. Dann kommt, hast du vorhin uns in der Redaktion auch zugetragen, am 27. Juli kommt Furious bei Disney Plus, eine Thriller-Serie mit Emmy Rossum.
Wenn ich gefragt habe, was aus Emmy Rossum geworden ist.
Genau, Shameless Star, Phantom der Oper Star.
Ja.
Und sie jagt jetzt einen Serienkiller, beziehungsweise eine Serienkillerin. Am 30. Juli gibt es noch The Bombing of Pan Am 103 bei Netflix. Die lief letztes Jahr schon in der BBC, glaube ich. Ist aber eine Koproduktion mit Netflix. Ist eine True-Crime-Drama-Serie über den Lockerbie-Anschlag aus dem Jahr 1988 mit sehr vielen Stars. Unter anderem Patrick J. Adams aus Suits, Connor Swindles aus Sex Education, yay, Merritt Wever aus Unbelievable und Kevin McKidd aus Grey's Anatomy.
Okay, da gab es auch parallel, glaube ich, letztes Jahr so eine Colin Firth oder
genau,
so.
Genau, die lief bei Sky.
Die hieß nur Lockerbie. Hieß, genau. Da haben sie wahrscheinlich jetzt ein bisschen Abstand einfach gelassen.
Ganz genau.
Sehr gut.
Und als krönenden Abschluss am 31. Juli, da freue ich mich auch drauf, die zweite Staffel von Batman Caped Crusader, Amazons Ich wollte Spider-Man sagen. Batman-Animationsserie.
Da hätte ich dich jetzt auch verbessert, Max. Das wäre mir dann auch noch aufgefallen. Nee, sehr schön. Also noch so eine, die hat ja auch sehr gute Kritiken gehabt. Insofern noch so eine, weil wir den Kreis schließen zum Anfang zu X-Men 97, haben wir jetzt am Ende noch Batman. Das ist doch sehr schön. Jetzt sind wir aber wirklich durch.
Ja.
Sehr gut. Ich weiß, du könntest wahrscheinlich noch 1000 Serien auspacken, aber irgendwann muss Schluss sein.
Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ihr könnt ja auch nicht so viel gucken.
Genau. Wir danken euch auf jeden Fall, dass ihr dran geblieben seid bis zum Ende jetzt und hoffen, ihr steht den Sommer gut durch. Haltet die Ohren steif. Auch du, lieber Max, danke, dass du dich hier ins heiße Podcast-Studio geschleppt hast. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder und sagen Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.